Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit diesen Themen zu Graubünden. Hohe Strafen gefordert. Die beiden Anklagten im Millionenbetrug bei der Imschemie sollen mehrere Jahre hinter Gitter. Abbrechen oder erhalten. Der Streit um die Zukunft der Gesundsbahn in Flims geht weiter. Pult und Lim am Stammtisch, was die jungen Sozialdemokraten von den alten Hasen in der SVP können lernen. Grosser Streit um kleine Köpfe. Das Völkerkundemuseum St. Gallen provoziert mit Schrumpfköpfen. Das Wetter, die Sonne scheint und es wird ein bisschen wärmer. Am Mikrofon Diana Jörg. Im Prozess gegen einen ehemaligen Chefbuchhalter von der Imschemie und seinen Kompliz fordert die Staatsanwaltschaft mehrjährige Gefängnisstrafen. Die beiden sollen zwischen 1995 und 2004 über 13 Millionen Franken von der Imschemie ergaunert haben, indem sie fiktive Rechnungen gestellt und Scheck gefälscht haben. Vor dem Bezirksgerichtsdom an Ems haben beide Anklagten heute die vorgeworfenen Taten bestritten. Sie fordern Freisprüche. Das Urteil wird auf den Freitag erwartet. Vor einem Jahr ist auf dem Gesundsgrat bei Flims der Verein Pro Flims Gesunds gegründet worden. Mittlerweile setzen sich über 2000 Mitglieder in dem Verein dafür ein, dass die Bahn erhalten bleibt. Am nächsten Samstag ist die erste ordentliche Vereinsversammlung. Die steht aber unter einem schlechten Stern. Die Gemeinde Flims und die Bergbahnen von der Wiesen Arena machen nämlich klar, dass ihre Zukunftspläne bezüglich Gassons anders aussehen. Roland Wermelinger.
Der Gassonsgrat ist ein beliebter Sommerberg, aber die Bahn dort oben ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Die Besitzerin, die Wiesen Arena, will die Bahn am liebsten abbrechen. Dagegen ist der Verein Pro Flims Gassons, ein Fanclub, der sich für den Erhalt dieser Bahn einsetzt, ideell und finanziell. Allerdings, von denen, die sagen haben, ist der Verein nicht mit offenen Armen empfangen worden. Im Gegenteil. Auch für den Gemeindepräsident Thomas Raghetli bringt die Gassonsbahn nicht mehr viel.
Und das ist die jetzige Gassonslinie, die unwirtschaftlich ist und weder von der Gemeinde noch von der Wiesen Arena AGK so finanziert werden.
In einer gemeinsamen Mitteilung skizziert die Gemeinde und die Wiesen Arena eine neue Erschliessung von Gassons, am liebsten in Verbindung mit einem neuen Resort oberhalb der Talstation. Die Altbahn will man höchstens noch so lange laufen lassen, wie die Konzession läuft, bis 2015. Voran braucht es aber noch geschwind ein neues Seil, kostet etwa 1 Million und die soll doch gerade den Verein aufwerfen. Oder aber, man zwinge die Gemeinde per Initiative dazu.
Jetzt möchten wir endlich wissen, was der Verein eigentlich an Finanzen kann aufbringen. Wenn der Verein der Meinung ist, die Gemeinde soll das finanzieren, dann sollen sie eine Initiative starten und nachher wissen wir dann definitiv, ob die Flimser bereit sind, die 10 Millionen plus jährlich 1 Million Defizit zu finanzieren.
Der Hans Sutter ist Präsident vom Verein Pro Flims Gassons. Ihn macht es hässig, dass Bahn und Gemeinde ein paar Tage vor ihrer Vereinsversammlung an die Öffentlichkeit gehen, ohne den Verein zu orientieren und mit klaren Forderungen.
Es ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt wie eine Befehlsausgabe.
Sie können doch nicht Geld sammeln für etwas, wo man gar nicht weiss für was. Wer gibt Ihnen denn hier Geld? Regt sich der Hans Sutter auf und meint damit, dass der Verein eben über Zukunftspläne, die Gemeinde und Bahn schmieden, im Dunkeln gelassen wird. Der Verein prüft zurzeit, ob er tatsächlich per Initiative eine Volksabstimmung über die Sanierung der Gassonsbahn erzwingen will. Lieber wäre ihnen aber, dass wir endlich miteinander reden und miteinander eine Lösung suchen, sagt der enttäuschte Hans Sutter.
Wenn man von uns verlangt, dass wir A. Geld sammeln und B. sagen, wie es soll gehen, dann tut man eigentlich die Führungsaufgabe abgeben. Wir sind am hintersten Ast. Wir haben keine Bahn, wir haben keine Kompetenz. Wir können eigentlich nur die Meinung von einem grossen Teil der Gäste und der Bevölkerung wiedergeben.
Die Situation ist verkachelt. Trotzdem hofft Hans Sutter, dass die erste Vereinsversammlung am Samstag fair und ohne Hässigkeiten über die Bühne geht.
Die Untersuchung zu einer Ausschaffung von einer Flüchtlingsfamilie zu Graubünden verzögert sich. Die Bündner Behörden sollen Anfang Sommer eine kurdisch-syrische Familie auf brutale Art ausgeschafft haben. Die kleinen Kinder mussten mit anschauen, wie man die Eltern gefesselt und ihnen Gesichtsmasken übergestülpt hat. Die Vorwürfe, die die Menschenrechtsorganisation Amnesty International publik gemacht hat, hätten bis Ende August sollen untersucht sein. Die Untersuchung, die verwaltungsextern geleitet wird, dauert aber weitere 2 bis 3 Wochen. Das hat es beim Kanton heute auf Anfrage geheissen. Eine vermisste Berggängerin hat in Bergell die Nacht im Freien unverletzt überstanden. Die Frau ist am Dienstag allein auf der Bergtour. Am Nachmittag hat sie ihrer Familie per SMS mitteilt, dass sie sich verlaufen hat. Bei der gross angelegten Suche ist neben der alpinen Rettung, der Rega und der Kantonspolizei auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera im Einsatz gewesen. Am Morgen hat eine Suchmannschaft die vermisst dann gefunden. Die SP muss bodenständiger werden. Diese Forderung an ihre Mutterpartei stellen 5 junge SP-Politiker, darunter auch der John Pult, der Präsident der Bündner Sozialdemokraten. In einem Grundsatzpapier haben sie anfangs Woche gefordert, dass die SP wieder mehr dort hergeht, wo Meinungen entstehen.
Die SP-Politik sollte durchaus auch nach einem anspruchsvollen Theater im Foyer stattfinden, aber eben auch nach dem Fußballtraining in der Kabine oder eben an einem Schwingfest, an einem Quartierfest mit der Wurst in der Hand, mit dem Bier in der Hand. Also die Bodenständigkeit, die wir teilweise verloren haben, müssen wir uns zurückholen.
Politisch hat der SP-Mann Pult zwar nichts am Hut mit der SVP, aber wenn es darum geht, den Kontakt zum Volk herzustellen, dann können die SP von der SVP lernen.
Also die SVP hat keine Angst davor, Feste zu organisieren, Bauern zu mögen zu organisieren, die Leute politisch auch bei den Leidenschaften, auch beim Alltag, bei dem ganz normalen Gemüse abzuholen. Und in diesem Bereich müssen wir von ihnen lernen. Weil wir haben das verloren und haben das Gefühl, Politik finde ich vielleicht in Ratssälen statt oder in Sitzungszimmern. Hingegen muss Politik im Alltag stattfinden. Und in diesem Bereich können wir durchaus von der SVP lernen.
Beim Bündner SVP-Präsident John Beider-Lehm müssen solche lobende Worte aus dem Maul eines Sozialdemokraten runtergehen wie Honig. Er fordert schon lange eine volkstümlichere Politik, vor allem von den Jungpolitikern von links bis rechts.
Ich würde das sehr begrüßen, wenn die Jungen merken, dass man nicht einfach daheim hocken kann, hinter einem Computer, irgendwelche Programme studieren kann. Man muss miteinander reden. Man muss tatsächlich zusammensitzen. Man muss einander können, fühlen, anlegen und näher sein. Das wäre schön, wenn die Jugend merkt, wir müssen zurück.
Der John Beider-Lehm geht mit einem guten Beispiel voraus. Seit heute ist er dort, wo ein Haufen Bündnervolk auch ist. Auf der Jagd nämlich. Wer sich in der Schweiz einen Hund zutut, der oder die muss seit 2 Jahren einen Kurs machen. Das hat der Bund in einem Gesetz festgelegt. Bis gestern haben alle Hundehalter Zeit gehabt, um den Kurs zu machen. Die Hundebesitzerinnen oder Besitzer, die den Kurs bis jetzt nicht besucht haben, die müssen mit einer saftigen Busse rechnen. Kontrolliert wird das Ganze in den Ostschweizer Kantonen aber ziemlich unterschiedlich, wie der Überblick vom Yves Baumann zeigt.
In den Kantonen Appenzell Ausser und Innerrhoden werden die Hundehalter sehr genau unter die Lupe genommen. Bei jeder Tierschutz- oder Bissmeldung oder bei aggressiven Hunden wird vom Halter automatisch auch gerade der Sachkundennachweis verlangt. Also kontrolliert, ob er den Kurs gemacht hat. Die Gleichkontrolle gibt es auch, wenn jemand einen Hund neu anmelden tut. Und dazu greift man auch noch auf Daten von der Gemeinde und der Polizei zurück, wie der Albert Fritsche, Kantonstierarzt von Beinen Appenzell, sagt.
Also wir werden jetzt gerade in den nächsten Wochen dann prüfen, ob man aufgrund von der Datenbanken oder Listen, die genehmigt sind, also Bezirke in Innerrhoden oder Kantonspolizei in Ausserrhoden, über die Hundehaltungen hat, schauen, ob man könnte rausfiltern, die Hundehalter, die eben den Kurs jetzt müssten haben. Also die, die seit 08 neue Hundehalter geworden sind oder sich einen neuen Hund zutun haben.
Im Moment noch keine Kontrolle macht der Kanton Glarus. Wie der Kantonstierarzt Jakob Hösli erklärt, haben die Glarner Hundehalter noch eine Gnadefrist bis im März hinein.
So wie es vorgesehen ist, werden wir das beim nächsten Mal vom Einlösen der Hunde, sprich Ende Februar, Anfang März vom nächsten Jahr kontrollieren. Und da muss einfach der Sachkundennachweis vorgelegt werden, sonst gibt es ein Problem.
Ganz ähnlich sieht es im Kanton Graubünden aus. Dort ist Kontrollieren zwar Sache der Gemeinde, der Kanton empfiehlt ihnen aber, dass sie beim Eintreiben der nächsten Hundesteuer den Sachkundennachweis verlangen. Der grosse Vorteil an diesem System sei, dass jeder Hundehalter kontrolliert werde, sagt Rolf Hannemann, Kantonstierarzt vom Kanton Graubünden.
Wir werden nicht jetzt noch irgendwelche Polizisten an die Strasse stellen, die dann werden den Hundehalter kontrollieren und den Ausweis verlangen. Was aber selbstverständlich passiert ist, dass wenn wir Bissvorfälle haben, dass wenn wir Hunde haben, die auffallend mit einem Gefahrenpotenzial, dass man natürlich den Sachkundennachweis da schon ins Spiel bringt, bei den Abklärungen.
Kontrollieren, wenn der Hund oder sein Herrli auffällt, das ist auch die Devise im Kanton Thurgau. Im Gegensatz zu Graubünden wird dort aber nicht jeder Hundehalter überprüft, wie ein Beispiel von der Stadt Frauenfeld zeigt. Der Peter Mettier, Leiter des Einwohnerdienst Frauenfeld.
Also wenn Unregelmäßigkeiten bei der Anmeldepflicht oder bei der Hundehaltung auftauchen, werden wir Überprüfungen anstellen. Aber die Kontrolle erfolgt eigentlich dann nur stichprobenweise im Moment.
Beim Kontrollieren wird es in den Ostschweizer Kantonen also ziemlich unterschiedlich gehandhabt. Genauso ist es auch bei den Bussen. Wie hoch die sollen ausfallen, das entscheidet jede Gemeinde selber. Rechnen muss man aber mit ein paar hundert Franken.
Grosse Aufregung um kleine Köpfe. Das Völkerkundemuseum St. Gallen stellt echte Schrumpfköpfe aus und trifft damit offenbar einen Nerv. Das Museum will mit Grusel Kasse machen. Ethisch fragwürdig, sagen die Kritiker. Und die Ausstellungsmacher, die wehren sich. Sascha Zürcher.
Schrumpfköpfe. Das sind Trophäen, die ein paar Völker Südamerika früher aus den abtrennten Köpfen von ihren Finden gemacht haben. Im Glauben daran, dass die Lebenskraft der Töteten auf den Besitzer von so einem Schrumpfkopf übergeht. Die Schädelknochen hat man ausgenommen, Gesichtshaut und Skalp gekocht. Am Schluss hat man einen faustgrossen, mumifizierten Schrumpfkopf gehabt. Der Direktor vom Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen, Daniel Studer, steht vor dem Schaukasten und beschreibt.
Die Schrumpfköpfe, die haben Haar, die haben aber auch ein zusammengeneigtes Maul. Und zwar so, dass der, der getötet worden ist, nicht kann später noch einen Fluch aussprechen gegen den, der ihn eben umgebracht hat.
Das Historische und Völkerkundemuseum St. Gallen ist eines der wenigen Museen in Europa, wo seit Jahren eine Dauerausstellung über die Amazonas-Indianer hat. Bis vor kurzem hat das nur ein paar wenige interessiert. Nachdem das Museum aber die Ausstellung mit 6 echten Schrumpfköpfen aufgestockt hat, ist ein nationaler Aufschrei durch die Museumsszene gegangen. Die freischaffende Ethnologin, die wissenschaftlich die verschiedenen Völker studiert, Sabine August, ist eine der Kritikerinnen.
Ich finde es problematisch, dass so viele Schrumpfköpfe einerseits ausgestellt werden und diese im Zentrum der Ausstellung stehen, weil sie meines Erachtens nicht das zentrale Thema der Amazonas-Indianer sind.
Mit Sensationslust will ich mir da Publikum anlocken und abkassieren. Dabei vergesse ich mir, dass viele Besucher die Amazonas-Indianer als primitive Wilde anschauen, als brutale, kaltblütige Killer, als Kannibale, die ihre Finde aufessen. Und mit diesen Schrumpfköpfen würden genau diese Klischee noch verstärkt, meint Sabine August.
Es sollte eben keine Vorurteile erzeugen. Und die Masse meines Erachtens jetzt, also die Anzahl der Schrumpfköpfe, erzeugt schon einen gewissen Grusel und thematisiert nicht, was es damit auf sich hat.
Im Raum steht der Vorwurf, zu wenig Informationen, zu viel Effekthascherei. Der Direktor vom Historischen und Völkerkundemuseum, Daniel Studer, will das so nicht gelten lassen.
Ja, ich muss dem energisch widersprechen, weil das Ganze ist eine Ausstellung, die den Kontext zeigt. Sie sehen hier rundherum, also es ist nicht nur eine Vitrine mit Schrumpfköpfen, sondern wir zeigen eigentlich das ganze Umfeld von einem Amazonasdorf mit inklusive Filmen, Dias und so weiter, was wir sehen. Und es ist ein Teil davon. Also man muss sagen, da kann ich die Aufregung nicht so nachvollziehen.
Dass man in Zeiten, wo die Sensibilität gegenüber den Menschenwürden von Ureinwohnern die Köpfe von brutal getöteten Menschen zur Schau stelle, findet Sabine August verwerflich. Und auch, dass St. Gallen die Schrumpfköpfe frontal bei grellem Licht gezeigt werden, kritisiert sie.
Ja, sie sind zu prominent ausgestellt. Meines Erachtens hätte man sie auch anders zeigen müssen, also verdeckter. Ja, damit wird wiederum so den ethischen Richtlinien nicht genügt. Es erlaubt auch nicht zum Beispiel, dass die Eltern ihren Kindern ja den Zugang praktisch verbieten. Also wenn die Eltern wollen, dass die Kinder das nicht sehen, dann haben sie gar keine Möglichkeit, das zu verhindern.
Der Museumsdirektor Daniel Studer will das aber nicht auf sich sitzen lassen.
Also wenn Sie sich jetzt hier in dem Raum umschauen, das Licht ist eher gedämpft. Ich glaube nicht, dass man dem marktschreierisch irgendwie etwas ankreiden kann. Natürlich sieht man es, man soll sie auch sehen, aber es ist unsere Aufgabe, das ein bisschen zu inszenieren, das ist richtig, ab was wir nicht machen. Wir sind ganz klar gegen es zur Schaustelle, fast zur Belustigung oder quasi die bösen Wilden da wollen irgendwie am Pranger stellen.
Sabine August, aber die freischaffende Ethnologin, bleibt dabei. Die Präsentation von der Schrumpfköpfe in dieser Form gänge nicht. Das zeigen auch Reaktionen der Besucherinnen und Besucher, die sie mitbekommen haben.
Also es geht immer darum, dass sie sagen, es ist gruselig. Es erzeugt Abscheu in ihnen.
Der Museumsdirektor aber hebt dagegen. Solche Reaktionen haben gerne noch keine beobachtet. Die Schrumpfköpfe, die haben noch niemandem Angst gemacht.
Hätte ich bis jetzt überhaupt noch nie erlebt. Im Gegenteil, nein, es ist eher mal bei der Mumie. Da hat es mal jemand ein Kind gehabt, wo doch ein bisschen verschrocken ist, weil das sieht ja, so noch ein bisschen gruselig aus. Also viel eher eigentlich als die Schrumpfköpfe, die da ganz friedlich vereint in dieser Vitrine hinein jetzt die Leute begrüßen.
Der Direktor vom Völkerkundemuseum St. Gallen, der Daniel Studer, im Beitrag von Sascha Zürcher. Ja, sind Besucherinnen und Besucher im Museum von diesen Schrumpfköpfen jetzt begeistert oder schockiert? Wir haben nachgefragt.
Also ich finde, gehört auch zu allem, was man sonst im Museum sieht, hat noch anderes gruseliges Zeug und ich finde, das gehört dazu.
Ja, ich finde nicht, warum dass man dagegen sein soll, weil das ist doch wieder eine interessante etwas Interessantes zum Anschauen und es ist auch etwas zum Kennenlernen.
Es ist sicher nichts Schönes zum Anschauen. Ich bin auch lieber für das Ästhetische und für das Schöne, aber das andere existiert halt auch auf dieser Welt.
Es gehört halt irgendwie schon dazu, aber wenn du nicht unbedingt sehen willst, musst du nicht hinschauen.
Mir macht es überhaupt keine Angst, nein.
Das ist schon ein bisschen gruselig.
Nein, mich persönlich stört das nicht.
Nein, man hat ja auch eine Mumie da in der Bibliothek, Stiftsbibliothek, da kann man ja hier im Museum auch schon Prüf zeigen.
Also, wenn es einem gruselt, einfach die Augen schliessen. Meinungen zu den Schrumpfköpfen im Völkerkundemuseum St. Gallen sind das gewesen. Regionaljournal Graubünden, es ist 6:03. Zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Es gibt einen wunderschönen Abend, es wird aber auch rasch kühler. Am 8. ist es nur noch gerade 12 Grad. Im Isox bleibt es noch ein bisschen wärmer mit 15 Grad. Nach einer klaren Nacht liegt getäuscht, wird morgen am Morgen dann bei rund 7 Grad. Im Engadin wird es wieder frostig. Morgen geht es dann mit sonnigem Wetter weiter. Im Laufe des Tages ziehen es aber ein paar Schleierwolken auf. Temperaturen Monte Arosa bei 16 Grad, Tusis bei 19, Zernetz 20, Chur 21 und Rovereto sogar 23 Grad. Auf den Freitag ändert sich nicht viel, es bleibt sonnig mit ein paar Wolkenfeldern und Temperaturen 22 Grad.
Und jetzt noch die Meldungen vom Tag. Im Prozess gegen einen ehemaligen Chefbuchhalter von der Ems-Chemie und seinen Komplizen fordert die Staatsanwaltschaft mehrjährige Gefängnisstrafen. Die beiden sollen zwischen 1995 und 2004 über 13 Millionen Franken von der Ems-Chemie ergaunert haben, indem sie fiktive Rechnungen gestellt und Scheck gefälscht haben. Vor dem Bezirksgerichtsdom Ems haben beide Anklagten heute die vorgeworfenen Taten bestritten. Sie fordern Freisprüche. Am nächsten Samstag hat der Verein Pro Flims Gassons seine erste Mitgliederversammlung. Der Verein setzt sich für den Erhalt der Gassonsbahn ein und kritisiert die Gemeinde und die Wies Arena Gruppe. Die haben sich per Medienmitteilung an die Öffentlichkeit gewendet und fordern den Verein auf, entweder selber mitzuzahlen oder den Gemeinde per Initiative dazu zu zwingen. Die Untersuchung zu einer Ausschaffung von einer Flüchtlingsfamilie zu Graubünden verzögert sich um rund 2 Wochen. Bündner Behörden sollen Anfang Sommer eine kurdisch-syrische Familie auf brutale Art ausgeschafft haben. Vorwürfe, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International publik gemacht hat, hätten bis Ende August sollen untersucht sein. So viel Regionaljournal für heute. Am Mikrofon ist Jana Jörg gsi. Uns gibt's auch im Internet zum Nachlesen oder als Podcast zum Abladen auf regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.